Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport so geschrieben hat und immer noch schreibt. Mein Name ist Carsten Bjeski und wie immer mit mir zusammen heute am Mikrofon Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel.
Ja, hallo Carsten und hallo liebe Zuhörer. Also wir sind wieder da, Boot eingelegt, Knüppel rein, abgestoßen und auf zu einer neuen Folge. An einem Wochenende, wo der Fari Cup in Hamburg war, gar kein Hamburger Wetter, wie ich gesehen habe. Ein paar schöne Bilder gab's. Dirk Schildhauer habe ich in Aktion gesehen, den Gast unserer letzten Folge. Es ist auch das Wochenende oder zumindest die Zeit, wo die ganzen Siegesfeiern oder Vereinsfeiern wieder losgehen. Man will es nicht glauben, Carsten, wir haben uns nach 4 Jahren mal wieder gesehen, persönlich, in einem Raum. Ich habe dich noch erkannt, auch wenn ich natürlich wieder viel zu spät war, weil der Weg von einem Ende der Stadt nach Wannsee offensichtlich...
Ist dann doch länger, als man denkt, ja.
Länger ist, als man denkt, und von Amsterdam war es offensichtlich einfacher, in den Club zu kommen. Aber naja, in Berlin kleben halt ab und zu mal Leute fest und der eine oder andere Tunnel hat dann nur noch 2 Spuren statt 3 zum Feierabend. Das ist dann auch schön. Und ja, was soll ich sagen? Es war eine schöne Veranstaltung, auch wenn Arbeitskollegen und der eine oder andere Freund mich gefragt hat, wie Siegesfeier, was habt ihr denn zu feiern? Es gab durchaus zu feiern, 2 Juniorenweltmeister, und es geht ja nicht nur darum, die großen Titel zu feiern, sondern eigentlich auch die kleinen. Und gerade bei den Junioren B, denen zu zeigen, wie wichtig sie doch sind und dass ihre Regatta-Ergebnisse, selbst wenn es nur die kleinen Regatten sind, auch wahrgenommen werden.
Und noch U23-Vizeweltmeister, bitte.
Und U23-Vizeweltmeister, das ist richtig. Wir haben Anton Braun verabschiedet. Jeder, der Uwe Graf eigentlich nur als den harten Knochen kennt, der hätte ihn da ganz anders erleben können. Ich fand, er hat sehr schöne Worte gefunden. Und auch Anton hat sehr schöne Worte gefunden, um sich dafür zu bedanken, dass seine Leistungssportzeit nun zu Ende ist und der Club ihn so lange unterstützt hat. Und wir sind wieder nicht alleine. Wir haben schon wieder einen Gast, Carsten.
Ja, da freue ich mich auch besonders drüber, denn das ist nämlich die andere Hälfte des Polenzweiers, den ich irgendwann hier schon mal erwähnt habe in diesem Podcast. Gott, wir kennen es auch schon über 30 Jahre. Das ist nämlich Christoph Dzimek, mit dem ich zusammen vor über 30 Jahren gerudert habe. Immer noch sehr dankbar. Wir haben uns irgendwie kongenial gefunden. Sah irgendwie immer kacke aus, aber war schnell. Im Zweier
ohne. Das sagen hinterher alle.
Das sagen, genau. Im Zweier ohne waren wir bei den Junioren Vizemeister. Wir sind dann unter 23 Meister geworden. Wir haben zusammen eine U23-Weltmeisterschaft bestritten. Darüber wollen wir aber gar nicht heute reden. Christoph stellt sich gleich selber vor, denn wir haben Christoph vor allem eingeladen. Der war nämlich beim Deutschen Rudertag. Aber Christoph, bevor es losgeht, erstmal ein großes herzlich willkommen und sag mal ganz kurz, stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was du hier in diesem Podcast verloren hast.
Ja, was ich hier verloren habe, das weiß ich, nachdem so Helden wie Thomas Lange oder Ronald Florein bei euch waren, allerdings auch nicht. Ja, wie gesagt, was mich mit euch verbindet, ist, dass ich mit euch im Berliner Ruderclub gerudert bin, in einer denkwürdigen Zeit rund um die Wende. Und wer diesen kleinen Rudercomic um die Wende kennt, der sollte sich den jetzt unbedingt rausholen und durchlesen. Es war wirklich eine spannende Zeit, weil ja plötzlich 2 Systeme aufeinander geprallt sind. Die Westruderer und die Ostruderer. Ja, die Ostruderer tragen in dem Rudercomic immer so Schlafanzüge, wird da bemerkt. Ja.
Die hießen Pantalons.
Pantaloni, ja. Ja, wie gesagt, ich bin vom Schülerrudern gekommen. Hatte einen Lateinlehrer, der uns aus Werken von Karl Adam vorgelesen hat. Gut, die waren jetzt nicht auf Latein, aber er hat für uns die Begeisterung für, ich sag mal, olympischen Sport geweckt. Das war damals noch was ganz anderes, nehme ich an. Und ja, nach einem kleinen Erfolg bei Jugend trainiert für Olympia, wo, wie ich jetzt gerade gelernt habe, ich Lars Erdmann geschlagen habe im Bundesfinale 1988, bin ich dann über einen Zaun geklettert. Da war ich erstmal auf dem Kleistgrab im kleinen Wannsee. Und dann kommt noch ein Zaun und dann ist da der Berliner Ruderclub. Und dann war ich da so ein Leichtgewicht, was da über den Zaun hüpft. Und Uwe Graf hat uns erstmal in den Wald geschickt. Und mein anderer Ruderpartner und ich, wir kamen dann relativ schnell wieder aus dem Wald, weil wir die Jungs, speziell die Schwergewichte natürlich, haben stehen lassen. Und da hatten wir schon mal ein Standing. Und ja, und als ich dann fast denselben Ergo-Wert gezogen habe wie Carsten, da war klar, wie die Reise weitergeht. Und die hat dann 4 Jahre gedauert. 4 Jahre Leistungssport. Carsten hat es gerade umrissen. Und ja, die 4 Jahre Leistungssport, ich würde sagen, im Sinne von Karl Adam, eine ausgezeichnete Lebensschule.
Ja, und wir hätten ja viele andere Sachen, über die wir sprechen können, habe ich mir heute Vormittag nochmal so durch den Kopf gehen lassen, zum Beispiel, warum man vielleicht nicht in einem italienisch geregerten Vierer ohne bei Sturm und weißem Schaum auf den Wellen in Schottland rudern sollte. Aber darum geht's nicht, denn du warst auf dem außerordentlichen deutschen Rudertag. Ich war da noch nie. Ich glaube, du warst da auch zum. Du warst da auch. Das erzählt er uns gleich, warum er da war, weil Christoph einfach ein super gebildeter Mensch ist, ein Mensch gewordene Enzyklopädie und auch mit einem großen Interesse für den Rudersport und Sport im Allgemeinen. Das weiß ich und das wird er gleich erzählen, warum er da hingegangen ist. Erzähl uns doch auch mal, was war da so außerordentlich? Ich schaue mir immer rudern.de an, so ein bisschen zur Ablenkung. Natürlich nur außerhalb meiner Arbeitszeit. Und da war ja auch so ein Countdown, die irgendwie wochenlang, ne, der Countdown zum außerordentlichen Rudertag. Und war das nun so außerordentlich? Gab es großes Feuerwerk? Was war außerordentlich? Oder war es dann irgendwie doch nur so ein klein bisschen... Ja, so ein Tischfeuerwerk, was ich früher bei meiner Oma zu Silvester immer abgezündet habe.
Ja, also ich bin natürlich hingegangen zu diesem, habe mich delegieren lassen von einem kleinen Brandenburger Ruderverein, für den ich dann eine Stimme hatte von 944 Stimmen auf diesem Rudertag. Und ich dachte ja, da geht's dann hoch her. Ja, es war ja angekündigt, dass es zunächst eine Expertenkommission geben sollte, die über das Abschneiden des deutschen Rudersports sich da ein paar Gedanken machen sollte. Die wurde dann wieder eingestampft. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ja, weil Experten, die über sich selber richten sollen, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Und außerordentlich war dann aus meiner Sicht an diesem Rudertag eigentlich gar nichts. Ja. Okay. Es war eine Versammlung von Delegierten, die einer hochprofessionell durchgezogenen Veranstaltung beigewohnt haben, die aus meiner Sicht sehr gut gemacht wurde, wo es aber, ich sag mal, nicht um die Themen geht, die das leistungssportliche Ruder Deutschland so jetzt primär interessieren. Da müssen doch jetzt mal Köpfe rollen oder da muss doch jetzt alles anders gemacht werden, da muss doch Tabula Rasa passieren oder was war denn das dieses Jahr und so weiter, sondern da wurde die angestoßene Strukturreform in Form einer neuen Satzung diskutiert. Und das wurde ganz professionell und geschäftsmäßig und, wie ich sage, wirklich sehr gut. Und da muss ich auch dem Präsidium, was ich ja nicht kenne, es war mein erster Rudertag, wo ich mal so eigentlich ja auch aus anderen Gründen hingegangen bin, Respekt zollen, dass, also Reformkonzept dieser neuen Satzung, die das Ganze professionalisieren soll, also einige Aufgaben in hauptamtliche Hände legen soll und das Präsidium mehr als Aufsichtsrat oben drüber hängen soll. Das war aus meiner Sicht sehr gut vorbereitet. Das war aus meiner Sicht auch juristisch sehr gut vorbereitet. Gut, in so einer großen Versammlung mit, ich weiß nicht, wie viele Leute da, also die 944 Stimmen. Es gibt ja Vereine mit 13, 14, 15, was weiß ich, wie viele Stimmen. Das verteilt sich natürlich auf relativ wenige Leute. Es war ein relativ kleiner, stickiger Saal, in dem wir da alle saßen. Aber die Veranstaltung ist extrem gut vorbereitet worden.
Gab es dann auch Dokumente vorher? Es ist so wie so ein Bundesparteitag und du bekamst dann die Dokumente als Delegierter vorher schon, ja, und konntest dich darauf, genau, vorbereiten dann.
Genau, genau. Und das haben alle, also auch alle, die sich da angemeldet haben oder von ihren Vereinen da als Delegierte angemeldet wurden, die haben das alles zugeschickt bekommen. Man hätte sich also diese Satzungsentwürfe durchlesen können. Es gab dann noch Anträge, dies oder jenes sollte noch geändert werden. Und wie das immer so ist in so einer großen Versammlung, gab es natürlich zwischendrin auch mal Zweifel. Ja, so wie wenn man über Wörter in der deutschen Sprache lange genug nachdenkt, dann weiß man ja auch nicht mehr, wie die sich schreiben. Und so ist es bei so einer Satzungsversammlung eben auch. Brauchen wir jetzt zur Änderung des Satzungsentwurfs genauso eine Zweidrittelmehrheit wie für die Änderung der Satzung selber? Oder brauchen wir das nicht? Ist das wirklich nur ein Meinungsbild oder ist es kein Meinungsbild, wenn jetzt da mehrheitlich dafür abgestimmt wird, dass eine Änderung in den Satzungsentwurf eingefügt wird? Es gab dann Szenen, wo dann, ich sag mal, ja, so Anzugträger mit Pilotenkoffern um den Vorstand drumherum standen, so könnte man sich das in einem Film aus Amerika vorstellen, und den Vorstand bzw. das Präsidium beraten haben, wie es jetzt weitergeht. Da gab es auch mal eine Pause. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr professionell und, wie ich fand, auch sehr gut durchgezogen worden und wie ich auch finde, sehr demokratisch, denn es gab im Vorfeld ja für alle die Möglichkeit, also wirklich für alle, jetzt nicht nur Vorstände von Vereinen, sondern eben auch jeden, der interessiert war, auf rudern.de gab es die Termine, da hätte man sich einklinken können und mit den Fachleuten, Dr. Koltermann sei da genannt, ja, als federführend, hätte man diskutieren können, das und das finde ich nicht gut, das und das finde ich gut, was bedeutet das und das, wie soll das weitergehen, was bringt das, hätte man alles diskutieren können. Und
erzähl doch mal, ja. Was ist denn die Essenz hiervon? Also jetzt für den interessierten Rudersportler, was merke ich? Also wo in fünf Sätzen zusammengefasst, ich habe keine Ahnung, worum ging es dann genau? Also das heißt, ich habe oben was danach gelesen, es soll eigentlich einen hauptamtlichen Vorstand geben.
Genau.
Ist das alles oder was merke ich?
Ja, also für mich ist das im Kern erstmal alles. Wie gesagt, ich bin kein professioneller Verbandspolitiker, der sich, was weiß ich, mit Leistungssportreformen und Putters auseinandersetzt oder Satzungen zerfetzt. Aber es gab offenkundig ja im DRV für den ehrenamtlich geführten Verband das dringende Bedürfnis, gewisse Aufgaben in die Hände von, ich sag mal jetzt nicht Profis, weil ich glaube, dass die bisherigen Vorstände auch Profis sind in dem, was sie tun. Aber sie können es eben ehrenamtlich neben ihrem Job als Profis in ihrem Hauptberuf jetzt nicht noch leisten, diesen Riesenladen auf Kurs zu halten. Ja? Und ich sag mal bewusst, nur auf Kurs halten. Ja? Als wir gelesen haben, dass da diese Expertenkommission loslegen sollte und das Steuer rumreißen sollte, da hat sich natürlich jeder Ruderer an den Kopf gefasst, weil jeder weiß, in einem Ruderboot kann man das Steuer nicht herumreißen. Es geht genauso wenig wie bei einem Supertanker. Ja, wenn ich jetzt in einem Verband, der 80.000 Ruderer versorgt, das Steuer herumreiße, was passiert? Die Karre fährt geradeaus weiter. Ja? Und insofern ist diese Formulierung, glaube ich, damals nicht ganz glücklich gewesen. Aber diese Satzungsänderung hier, das ist kein Herumreißen des Steuers, denke ich, sondern das ist einfach eine Strukturänderung, die sinnvoll ist und wo man im Prinzip ähnlich wie eine Aktiengesellschaft, ich sage mal, den Profis das Rudern in die Hand gibt, ja, einem Steuermann, der das hauptamtlich macht. Und der Kapitän, der ist ehrenamtlich und geht in die Kajüte und ab und zu sagt er mal, wo es lang geht, beziehungsweise geht gucken, ob noch alles auf Kurs ist.
Wie viele Hauptamtliche soll es denn geben?
Ja, das habe ich mir nicht merken können. Wie gesagt, weil mich diese extremen Details gar nicht so interessiert haben. Es geht natürlich darum, dass man eine Professionalisierung offenkundig braucht. Also Leute, die wirklich da einsteigen, da wurde sich ja auch im Vorfeld bei anderen Verbänden, ob jetzt international bei den Schweizern oder national zum Beispiel bei den Kanuten, da wurde sich angeschaut, wie machen die das eigentlich? Und das ist ja, ich sag mal, ein sehr gutes Signal. Ja, gucken, wie machen das die anderen? Ja? Früher hat man geguckt, wie macht das die Sowjetunion? Und heute guckt man halt, wie macht der Schweizer Ruderverband oder der Deutsche Kanuverband, wie machen die das? Und was können wir hier ändern? Und was können wir vor allen Dingen tun, um, ich sag mal, das Präsidium so weit zu entlasten, dass die halt sich auf Aufsichtspflichten beschränken können und eben echte Profis ranlassen. Und diese echten Profis, die haben dann natürlich die Aufgaben vor der Brust, die bei diesem Ruderverband jetzt, sage ich mal, so ganz am Rande und auch am Ende vorkamen. Ja, es gab Anträge der Angaria, dass Bericht des Vorstandes und Bericht insbesondere des Sportdirektors vorgezogen werden mögen. Das ist dann nicht vorgezogen worden, aber es ist immerhin eingefügt worden in die Tagesordnung. Wenn man es vorgezogen hätte, hätte es wahrscheinlich die Versammlung gesprengt. So ist eben erstmal diese Satzung tatsächlich auch mit großer Mehrheit, über 90%, verabschiedet worden. Ja, das wird jetzt alles implementiert und das ist jetzt erstmal auf die Bahn gebracht. Das finde ich auch sehr gut. Also ich habe auch gemerkt, wie einige eher konservative Vereinsvorsitzende tatsächlich durch diese Sache auch noch umgestimmt wurden. Ja, die waren eine Woche vorher noch dagegen. Ah, alles umschmeißen, das geht doch ja nicht. Ja, und dann aber festgestellt haben, ja, das hat hier Hand und Fuß. Da wurden sich tatsächlich ein paar Gedanken gemacht. Und das ist auch für den Rudersport in Deutschland sehr sinnvoll. Okay.
Na, ich glaube, das Außerordentliche an dem Rudertag war, dass es eben außerordentlich eigentlich nur um die Satzungsänderung gehen sollte. Und diese Auflage vom DOSB, dass das professionelle, also hauptamtliche Mitglieder machen sollen, das Führen des Leistungssports, das ist, wie gesagt, eine Auflage des DOSB, die vom DAV umgesetzt werden sollte oder muss, um eben weiter in dieser Förderung zu bleiben. Und das war auch immer so ein Negativaspekt von dieser Potters-Analyse, die denn da gekommen ist. Mhm. Und das hat man jetzt halt in die Wege gebracht. Und nun wird man sehen, wie sich das weiter gestalten wird.
Aber ist das hauptamtlich nur für den Leistungssport? Oder ist das...
Das ist meines, also ich kann jetzt wieder falsch liegen, aber so wie ich das verstanden habe, ist es hauptsächlich für den Leistungssport. Also es wird, glaube ich, keinen hauptamtlichen Verantwortlichen fürs Wanderrudern geben. Und auch die Finanzen sind, glaube ich, auch hauptamtlich zu machen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja, also es werden da für verschiedene Sparten, Wanderrudern, Breitensport, was weiß ich, sozusagen wie Abteilungsleiterposten, wenn du das so möchtest, können dann da eingerichtet werden. Da ging es dann auch hin und her, ob die dann gewählt werden müssen oder ob die bestellt werden können vom Präsidium bzw. vom Vorstand. Da gab es so Detailregelungen und ich glaube aber am Ende waren eigentlich alle zufrieden, dass es so gelaufen ist. Eine andere Frage ist natürlich, die führt dann von dieser Ebene, Deutscher Ruderverband führt die natürlich weg, ja. Die Leistungssportförderung in Deutschland, die ist, wie sie ist, ja, und dann muss man sich als Deutscher Ruderverband an gewisse Realitäten, Stichwort Identify the hard lines and work your way around them, muss man sich dann da anpassen und entsprechend sehen, wie stellen wir uns auf? Da werden Anforderungen an uns gestellt, wie sinnvoll oder unsinnig die auch sein mögen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen da auch wahnsinnig viel kommunizieren. Nicht? Ich meine, in meiner Vorstellung rennt der DAV ständig zum DOSB oder zum Innenministerium und sagt, pass mal auf, Leute, mit der Zentralisierung bei uns, das ist so eine Sache, ja, also wir können da nicht par ordre du Mufti die Sportler irgendwo hinbefehlen, ja, sondern es gab bei uns im Verband schon immer, das war auch Teil einer denkwürdigen Rede vom Ralf Holtmeier, ja, es gab halt schon immer, ich sag mal, Persönlichkeiten. Ob das jetzt Holtmeier in Dortmund ist oder Fritsch in Konstanz oder Mannheim oder was weiß ich, Travil in Ratzeburg, ja. Und da wollten die Leute hin. Ja. Da hat, ich sag mal, der mündige Athlet irgendwann geschnallt, wenn ich richtig schnell rudern will oder wenn ich im Deutschlandachter sitzen will oder was auch immer, dann muss ich da und da hin und vielleicht da und da das und das mitmachen. Ja. Und es gab Trainerpersönlichkeiten. Ne? Und diese Trainerpersönlichkeiten, die, so, ja, was fällt mir dazu ein? Mahatma nicht, ja. Mahatma Trainerpersönlichkeiten, dann gewinnt der Deutschlandachter eine Goldmedaille und Mahatma nicht. Und dann haben andere Verbände einen Mike Tatey oder einen Mike Spracklin und dann haben die Nase vorne, ja. Das ist, that's life. Und das ist ja auch das Schöne am Sport, ja, dass man das nicht alles so unglaublich generalstabsmäßig planen und durchziehen kann. Und dann eben, ich erinnere mich noch, als wir damals 1992 beim Nations Cup in Schottland waren, da ist der Sportdirektor zu unserem Leichtgewichtsführer gekommen und hat uns im Wege der Vergatterung daran erinnert, dass wir jetzt gefälligst eine Medaille zu holen haben. Da habe ich gedacht, ach nee, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, ich trainiere hier seit 4 Jahren, reiß mir in einem Kraftraum ohne Sauerstoff den Arm ab und bin jetzt hier in Schottland und habe mich qualifiziert und jetzt wird mir noch mitgeteilt, dass ich doch möglichst noch vorne sein sollte beim Rudern. Ne? Das war ganz neu für mich und
So, aber sag mal, die Zentralisierung, ja, versus Dezentralisierung, war das jetzt offizieller Gegenstand dieser Diskussion und auch dieser, aber doch nicht dieser Satzungsänderung?
Nein, das hatte, also die Satzungsänderung hat, ich sag mal, 90%, 99% fast schon, also gefühlsmäßig 99% dieser Veranstaltung eingenommen, ist, ich sag mal, juristisch, technisch hochprofessionell und sauber, auch
Ja.
aus meiner Sicht, durchgezogen worden. Da gab es jetzt keine irgendwie linken Anträge, die per Papierflieger noch kurz durchs Telefon
Ja.
geschickt wurden vorher und großes Hallo und Nein und niemals und Geschrei, sondern wie gesagt, es war extrem gut vorbereitet. Ich fand es hochprofessionell und ich war auch im Hinblick auf die, ich sag mal, Zukunft nicht nur des Leistungssports im Deutschen Ruderverband, sondern auch des Deutschen Ruderverbands selber wirklich guter Dinge, als ich gesehen habe, wie viele richtig gute Leute unter diesen 80.000 Ruderern in Deutschland sich da berufen gefühlt haben, mitzumachen und das zu unterstützen und das
Und
vorwärts zu bringen.
gibt dann schon so eine Preiskarte da dran, wie viel Geld man hat, ne? Wenn ich über Hochprofessionalisierung rede, dann muss ich natürlich auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen, wenn ich auch richtige Profis haben will oder so. Aber das wurde noch nicht entschieden bei dieser Satzungsänderung.
Das wurde da noch nicht entschieden. Ich meine, so ganz am Rande klang an, dass man möglicherweise mehr Geld braucht und entsprechend dann sich an den Verbandsbeiträgen was
Okay.
ändern wird. Aber ich meine, guck dir deinen Ruderverein an, ja, der jetzt statt 10.868.000 Euro für die Gasrechnung zahlen soll. Da reden wir über ganz andere Themen als hier, wo es eben darum geht, ein paar Stellen zu schaffen. Und klar, da geht es auch immer in die großen Sechsstelligen gleich, nicht? Aber man muss da, glaube ich, auch gelassen bleiben. Ja, so wie gestern in unserem Vierer, kontrolliert,
Und
aber
wann geht das
gelassen.
alles los? Weil das geht nicht sofort los, ne?
Ja, das muss jetzt implementiert werden und ich glaube, so, ja, bis das alles eingetragen ist ins Vereinsregister und tatsächlich auch richtig umgesetzt wird, das ja, müsste ich lügen, auf gut Deutsch, aber Anwälte lügen ja sowieso immer. Wann das jetzt, ich denke mal, nächstes Jahr. Und zum Rudertag 2024 ist das dann in Sack und Tüten.
Okay. Ja.
Nicht? Aber mit der Umsetzung, denke ich, geht's, ja, das wird eingetragen und dann geht's los. Ja.
So, und dann hatten wir natürlich noch das andere Thema. Also, das waren 95% der Zeit, ging halt jetzt drauf für diese Satzungsänderung. Und dann war natürlich das andere unausgesprochene große Thema, war sicherlich die Leistung oder allgemein der Leistungssport im Deutschen Ruderverband, ne? Und das Abschneiden in diesem Jahr. Stand es auf der Tagesordnung oder wie war das?
Naja, das war im Prinzip die Aussprache zum Bericht des Vorstands
Ja.
und zum Bericht des Sportdirektors. Und im Rahmen dieser Aussprache hat dann Uwe Graf im Sinne des Inhaltes seines Podcasts, den wir ja alle mit riesengroßen Ohren gehört haben, das Wort ergriffen. Und auch Ralf Korge vom Berliner Ruderclub hat was gesagt, das gleiche Horn gestoßen. So etwas feinere Stimmen, philosophischere Stimmen waren zu vernehmen, wie zum Beispiel von Julius Peschel, alter Leichtgewichtsrecke und Präsident vom Deutschen Ruderclub Hannover, der auch mal daran erinnert hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen autoritär geführten Athleten und demokratischen Athleten, nicht? Wir haben ja alle Karl Adam und Hans Lenk eifrig studiert und damals wurde auch schon mal darüber nachgedacht, ja, was macht eigentlich den Athleten schnell, ja? Wenn jetzt eine Vergatterung kommt, du hast gefälligst eine Medaille zu holen, oder wenn er von alleine drauf kommt, ja, und ich sag mal, seine wertvolle Zeit und seine wertvolle Gesundheit aufs Spiel setzt, um hier höchste Erfolge zu erzielen.
Ihr kennt das mit dem Fünf-Jahr-Plan ja gar nicht.
Nee, das kennen wir nicht. Aber und wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist das dann, keine Ahnung, Bierzeltatmosphäre? Dann fliegen dann irgendwann die Bierbecher durch den Saal? Oder ich meine, okay, es gab dann, also der Sportvorsitzende gibt dann nochmal seinen Jahresbericht zum Besten. Dann gibt es Wortmeldungen. Gibt es dann nochmal einen Austausch? Ist das so wie, keine Ahnung, in der Politik oder irgendwelchen anderen großen Versammlungen oder auch bei einer Aktiengesellschaft. Man muss da vorne nur sitzen, man muss eigentlich den Saal reden lassen, hofft, dass es vorbei ist und geht dann über zum nächsten Tagesordnungspunkt oder gibt es
Ja,
da wirklich
genau.
eine Diskussion auch noch?
Ja, also es gab so ein bisschen Diskussion, aber das jetzt ist außer wie im keine Ahnung, sieht man ja manchmal Fernsehbilder im Parlament.
Zünftige Parlamentsschläge.
Ja, dazu ist es überhaupt nicht gekommen. Wie gesagt, weil das Thema eben auch so am Rande war. Ja, das Thema war eigentlich weg. Ja, und wie gesagt, es gab diese lautstarken Wortmeldungen. Aber wie das so ist mit lautstarken Wortmeldungen in riesigen Gremien, ja, die geben halt die Stimmungslage wieder. Ja, bei einigen. Ich glaube, dass ja, wie gesagt, ja auch nur ein geringer Teil sich wirklich interessiert, wie es im Leistungssport aussieht, weil viele ja wirklich eher daran interessiert sind, dass bessere Wanderruderstützpunkte geschaffen werden und ja, sich fragen, was machen die da eigentlich?
Und, war das dein Gefühl, also wenn du erst da wie viel, 900 und ein paar zerquetschte Delegierte, wenn du erstmal so Pi mal Daumen sagst?
Nein, 944 Stimmen,
Stimmen,
waren da. Ja, also der Verein, für den ich da war, das ist die ehemalige Sommerfrische des Arbeiterrudervereins Vorwärts, jetzt RV Sparta Kleinköris.
Da war Stimme gleich Delegierter.
Da war eine Stimme für diesen Verein. Wie gesagt, große Vereine, die haben viel mehr Stimmen, sodass eben 944 Stimmen da waren, aber die verteilen sich auf, ich würde mal sagen, müsste ich lügen, wie viel wir waren. Vielleicht waren wir 130 oder so. Also
okay, und so dann erstmal so einfach mal komplett subjektiv. 130 Leute. Und was würdest du jetzt sagen, wie hoch war jetzt der Anteil der Leute, die jetzt wirklich Interesse hatten am Leistungssport und wie hoch war der Anteil von den Leuten, die dachten, komm, lasst uns damit in Ruhe, macht euer Ding, wir wollen ordentliche Bedingungen haben fürs Wanderrudern.
Ja, wie gesagt, das hat jetzt in unserem Gespräch am Rande der Siegesfeier im Berliner Ruderclub Uwe ja auch angesprochen, dass er sich gewünscht hätte, dass es tatsächlich da auch hoch hergeht und dass mehr Leute da das Wort ergreifen. Ja? Also Uwe, wie wir ihn kennen, mit seiner durchaus polarisierenden, aber deswegen ja nicht minder verkehrten Sichtweise, ich sag mal, nicht verkehrten Sichtweise, Entschuldigung, Uwe, der sagt was, dann sagen noch drei andere was. Ansonsten war das Thema dann auch irgendwann durch. Ja? Also da gab es 3-4 Wortmeldungen. Es ging dann nicht darum, hier müssen jetzt Köpfe rollen, hier muss mit eisernem Besen gekehrt werden, wir müssen alles anders machen, ja? Wir müssen alles neu machen. Wir haben in 2 Jahren Olympische Spiele, wie soll das alles gehen? Ja, da konnte man sich halt hinstellen und was sagen, aber das ist, ich glaube, da kann man sich auch mit einem Wattebausch unterhalten. Man muss natürlich auch dem Präsidium da Gerechtigkeit angedeihen lassen und sagen, ja, was sollen die denn machen? Ja, die können ja jetzt nicht sagen, Brigitte Bielig, wir können dich eigentlich nicht entbehren, aber ab morgen wollen wir das dann mal versuchen. Das ist nicht der Sinn von so einer Veranstaltung. Und nach Schuldigen zu suchen, ich meine, klar, ja, wir haben gewisse Missstände. Es sind Sachen gelaufen auf der WM, wo sich die Zuschauer an den Kopf fassen. Und ich meine, es ist ja letzten Endes im Vergleich zu so einer Satzungsänderung, ist das, was wir vor der Brust haben, aus meiner Sicht eine Riesenaufgabe. Ja, es steht aus meiner Sicht ein Kulturwandel an in diesem Leistungssport des Deutschen Ruderverbandes.
Ja, ja? Das denke ich auch. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir kommen jetzt alle drei aus dem Leistungssport, aber die große Mehrheit im DRV, die meisten Vereine sind halt wirklich Wanderrudervereine. Von daher sind die paar Vereine, die wirklich Leistungssport betreiben, wie die Frankfurter, wie in Halle, wo sie auch überall sitzen, in München, der Berliner Ruderclub, die sind eigentlich eine Minderheit. Die haben zwar viele Mitglieder und haben einen Haufen Leute und sicherlich auch ein paar Stimmen, aber wir sind im Deutschen Ruderverband, wo halt jeder Verein mitstimmen kann, sind wir eine Minderheit und wir vertreten halt auch eine Minderheitsmeinung eigentlich, weil die meisten interessieren sich wirklich nicht für den Leistungssport. Und auch um Brigitte Bielig vielleicht mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, die hat doch den Großteil dieses Chaos auch nur geerbt. Die macht es jetzt, die versucht das Beste draus zu machen. Ich möchte nicht wissen, wie oft die abends da sitzt und denkt, den Quatsch muss ich mich jetzt auch noch kümmern, was wollen die eigentlich alle von mir? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wenn sie die rausschmeißen, wer soll es denn machen?
Eben, ja, das, ich meine, das ist ein Thema, Leute rausschmeißen, das ist jetzt, danach wird dann immer gerufen, dass Köpfe rollen sollen, aber ich meine, letzten Endes, wenn man sich die berühmte Definition von Wahnsinn anguckt, nicht, also so weitermachen wie bisher und erwarten, dass sich was ändert, das kann es ja auch nicht sein. Nicht? Und ich meine, wie du gerade sagst, ich für mich denke, also ich bin ja jetzt nicht der, der Ratschläge gibt. Ich bin kein Verbandspolitiker, ich bin auch kein Trainer. Und als Leistungssportler habe ich im Großen und Ganzen gemacht, was ja, ich für richtig gehalten habe. Ich, wie gesagt, ich stelle mich jetzt nicht hin und gebe hier Tipps. Ja? Und so könnte man doch. Aber ich habe ein Gefühl, dass es doch in Zukunft sehr stark bei den leistungssporttreibenden Vereinen hängen wird, wie die das organisieren. Ja? Also ja. Wie die, ich sag mal, Stichwort Trainerpersönlichkeit. Ja? Wenn keine Trainerpersönlichkeiten da sind, ja, da kann man dann im Carré springen und weiß nicht, was man dann machen will, aber da muss man organisieren, dass die kommen. Ja? Wir haben über Christian Felke geredet, der ist auch vom Präsidenten von Moritz Petri ausgiebig zitiert worden. Ja, eins meiner Lieblingsthemen, wo es eben darum geht, der Deutsche Ruderverband, was der im Junioren- und Kinderbereich auf die Beine stellt. Und das ist also offenkundig ja so eine Denke. Wir gucken uns jetzt mal einen Olympiasieger an. Warum ist der Olympiasieger geworden? Ja, der war als Kinderruderer schon verrückt. Ja? Und dann nehmen wir jetzt das Trainingspensum von dem Olympiasieger und brechen das runter auf diese verschiedenen Entwicklungsstufen und fahren jetzt zum Beispiel im ersten B-Juniorenjahr schon Selektionsrennen im März bei einem Meter Wellengang in Grünau. Ja? So sogenannte Ranglistenrennen. Ja, da fasst man sich doch an den Kopf. Diesen Riesenaufwand und diesen ganzen Irrsinn treibt, glaube ich, kaum ein anderes Land. Ja? Die Amerikaner, die haben ihr Schulrudern, die machen das auch. Aber da heißt es dann, okay, du hast hier die Trials gewonnen und jetzt organisier dir mal $60,000 und dann kannst du zur Junioren-WM fahren. Oder die Engländer, ja. Bei vielen Verbänden gibt es überhaupt keine Leichtgewichte zum Beispiel. Die machen diesen Riesenaufwand nicht. Ja? Und dieser Riesenaufwand, und damit kommen wir natürlich jetzt zum Lieblingsthema und zu dem, worüber man natürlich gerne mal geredet hätte bei diesem Rudertag. Dieser riesige Aufwand im Kinder- und Junioren- und U23-Bereich und auch diese Arbeit mit, ich sag, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, ich kenne zufällig eine B-Juniorin recht gut und beobachte, was die so treibt. Dieser riesige Aufwand ist aus meiner Sicht, findet unter derartigem Druck statt und Druck erzeugt Gegendruck. Und dieser Gegendruck entlädt sich aus meiner Sicht darin, dass jemand dann spätestens als U23-Mann nach ein, zwei Jahren auf Nations Cup sagt, so, das war's, ich habe Abitur, ich hau in den Sack, ja? Ich gebe mir diesen Leistungssport nicht länger. Und wenn man sich das Durchschnittsalter von Startern bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften anguckt, die sind alle noch mal 5 Jahre älter. So, ja, wer soll sich diese 5 Jahre dann bitteschön noch ans Bein binden, wenn er als Kinderruderer, und jetzt krasses Beispiel im Verein von dieser B-Juniorin, die ich sehr genau kenne, da wurden gerade Vize-Bundessieger aussortiert bei einem Ergometertest über 2000 Meter beim Übergang ins erste Junior-B-Jahr am ersten Tag nach den Sommerferien mit dem Hinweis, du bist zu schwach. Ja, das ist, also man kann nicht einfach sich hinstellen und sagen, der Verband mit seinen Problemen, da stinkt das Ganze vom Kopf her. Man muss sich das in den Vereinen mal reinziehen, was da teilweise durch unglaubliche Inkompetenz von Übungsleitern, die möglicherweise dann noch durch Inkompetenz von zuständigen Führungsleuten in den Vorständen nicht gebremst, nicht kontrolliert, nicht kanalisiert wird, was da kaputt gehen kann, wenn im Kinder- und Juniorenrudern schon dieser Riesenaufwand getrieben wird. Ich meine, Aufwand, klar, die gewinnen dann Medaillen und radaddeln, da wird auf den Jahrgangsmeisterschaften abgeräumt, das gibt es überhaupt nicht, da wird auf den Junioren-Weltmeisterschaften abgeräumt, dass die anderen Verbände nur so staunen, aber ja, ich meine, wenn ich jetzt der englische Ruderverband wäre, ich würde mich freuen, dass die Deutschen so viele Junioren-WMs-Medaillen gewinnen, weil ich weiß, wenn es dann ums richtige Rudern geht, wie Uwe Graf das mir gegenüber mal genannt hat, also im Senior-A-Bereich, da wird dann aufgehört.
Dann schlage ich doch nochmal die Brücke zurück, Christoph, zum Rudertag. Und du bist ja auch Jurist. Was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, um dann doch vom Kopfe her hier einzuschreiten? kann ich, muss ich einen Ehrenkodex mal beim nächsten außerordentlichen Rudertag entwickeln, an den sich dann alle Vereine halten müssen? Kann ich nicht irgendwelche goldenen Regeln an der Spitze festlegen? Muss ich eventuell in einem deutschen Ruderverband dann den Leistungssport, wie das beim Fußball ist, mit diesen ganzen, wo dann zum Beispiel in einem Verein dann die Profifußballerabteilung ausgegliedert wird, muss ich den Leistungssport auch ausgliedern aus dem DRV und da dann nochmal wieder eigene Satzungen, Gesetze, Regeln erlassen? Ist das überhaupt juristisch möglich? Oder habe ich einfach... Kann ich einfach wirklich nur darauf hoffen und appellieren, dass irgendwann sich Menschenverstand durchsetzt?
Ich glaube. Kurz bevor du antwortest, den Versuch, einen deutschen Rennruderverband zu gründen, den gab es sogar schon mal 1919.
So, hatte aber alles anderen, wiederholt sich.
Hat aber einen anderen Hintergrund.
Ja, gut, ich meine, da kann ich direkt darauf antworten, weil, wie wir wissen, ist der Deutsche Ruderverband von demselben Herrn mitgegründet worden, der den Berliner Ruderclub gegründet hat. Und zwar herausgegründet hat aus dem Berliner Ruderverein, weil mehr Leistungssport getrieben werden sollte. Ja? Und der Deutsche Ruderverband ist auch zu dem Ziel gegründet worden. Daraufhin hat treffenderweise auch der Präsident Moritz Petri gleich am Anfang hingewiesen, Leistungssport zu treiben, in dem Sinne, dass man gegeneinander Wettrudern betreiben will und sich dafür ein Regelwerk gibt. Das ist der primäre Sinn des Deutschen Ruderverbandes. Ja?
Und jetzt, der bleibt auch noch bei der neuen Satzung da drin.
Ja, der steht so nicht drin, aber es ist natürlich Sinn und Zweck. Ja, nicht, die einen wollen schnell gegeneinander rudern und die anderen wollen Blumen pflücken beim Rudern. Und das sei beiden unbenommen. Ja, jeder ist auf seine Art besonders. Ich finde auch gut, dass das zusammenläuft. Aber zu deiner eigentlichen Frage, Carsten, ich glaube, es ist so ein deutsches Phänomen, dass man immer alles regeln will, ja, also irgendwie wieder noch ein Regelwerk schaffen und noch was neu bauen und wieder regeln, aber dabei gerne übersieht, dass es hängt einfach an den Persönlichkeiten. Ja, es hängt an den Persönlichkeiten und an den Persönlichkeiten, da geht es natürlich darum, sind die jetzt wieder wie gestern in unserem Vierer kontrolliert und gelassen und gehen die mit den vorhandenen Regeln gelassen um? Ja, und lassen Sie auch mal alle neune gerade sein. Ich meine, ja, ich kann, wenn ich jetzt dies und jenes muss so und so passieren, dann folgt möglicherweise keiner. Ja, aber wenn ich die Leute mit einbeziehe und pragmatisch das Ganze handhabe und eben auch möglicherweise an Regeln vorbei arbeite oder bestehende Regeln einfach mal nur transparent anwendet, wäre ja auch.
Aber ich meine, ich muss ja keine neuen Regeln.
Da brauchst du Persönlichkeit.
Ich muss ja keine Regeln erlassen. Aber ich könnte ja zum Beispiel einen Ehrenkodex. Es gibt auch einen Anti-Doping-Kodex. Ich meine, es gibt genug Sachen. Es müssen ja keine Regeln sein, aber ich könnte doch da mal eine Art Ehrenkodex entwickeln.
Ja, was der Spruch, der die Antwort eigentlich bringt, ist ein Spruch von dem General Kurt von Hammerstein, der letzte Chef der Reichswehr, ja, der gesagt hat, Angst ist keine Weltanschauung. Ja? Und ich finde, was man im Deutschen Ruderverband sieht, guck dir die Gesichter an von den deutschen Rudererinnen auf der EM in München. Ja, meine Frau ist auch Vize-Weltmeisterin, die hat gesagt, die sind ja alle angsterfüllt, diese Gesichter. Ja? Und ich glaube, es braucht Persönlichkeiten, die diese Angst rausnehmen aus diesen Gesichtern. Ja? Und da Leute haben, die unbedingt wollen, ja, die alles platt machen wollen. Anderes berühmtes Beispiel, wenn du schon mal in Ratzeburg warst, jeder Ruderer war schon mal in Ratzeburg, da gibt es so einen Lithografen aus Ratzeburg, der hat 1973 eine Lithografie gemacht, der Ratzeburger Achter. Ja, 1973 wissen wir alle, das war nach einer oder mehr als einer Dekade absoluten Hocherfolges des Leistungsruderns. Und da siehst du einen Achter, der die Nase vorne hat. Und die Tiere, die in diesem Achter rudern, das sind alles Füchse. Ja? Und in den anderen Achtern, da rudern dann Tiere, die üblicherweise so die Opfer von Füchsen sind. Ja? Also, weiß ich, was das für Tiere sind. Mäuse.
Hasen.
Hasen, ja. Die rudern in dieser unglaublich berühmten Lithografie, rudern die anderen. Und das heißt, welches Attribut, ich meine, ich heiße jetzt Jimmick mit Nachnamen und das possierliche Tierchen Fuchs, ja, was, welches Attribut hat der, ja, der Fuchs? Gut, da gab es bösartige Sprüche nach der Wende. Der schlaue Fuchs, der stellt sich dumm. Beim Wessi ist es andersrum. Aber wenn Füchse in diesem Achter sitzen, Füchse sind jetzt physisch nicht sehr stark. Ja? Aber die haben trotzdem die Nase vorn, weil die einfach für diesen Sport brennen. Und das ist ja in einer der anderen Podcast-Folgen auch schon gekommen. Ich weiß, dass Ronald Florian war. Aber man muss auch von Trainern erwarten, dass die für diesen Sport brennen. Ja? Alles geben, auch wenn die Trainerpersönlichkeit nur als Schlagzahluhr im Schrank hängt, wie das der, ich sag mal, wahrscheinlich Ruderextremist Florein hier definiert
ja.
hat.
Ja, ja, das war der Marc Weber, der einen Appell gerichtet hat an leidenschaftlichere Trainer. Also heißt, das hat.
Ja, und das brauchen heißt, wir. Wir brauchen Persönlichkeiten, die Persönlichkeiten, die, und ich meine, das muss ich auch in den Vereinen finden, in den leistungssporttreibenden Vereinen.
So, das heißt, ich kann also das Glück des Leistungssports im DRV leider Gottes nicht auf Rudertagen entscheiden.
Also ich gehe nicht davon aus, dass es dazu kommt. Also ich meine, in dem Verein von meiner Tochter, diese Problematik mit dem Aussortieren von B-Junioren, das ist auch nicht, das kann man auch nicht so auf einer Hauptversammlung regeln. Ne? Da muss man Strippen ziehen. Ja, da muss man mit den richtigen Leuten reden, da muss man, gut, man muss natürlich Mehrheiten organisieren, damit merken die Leute merken, ja gut, vielleicht bin ich diesen Posten auch mal los, wenn ich weiter solchen Unsinn mache. Aber man muss halt ausloten, welche Möglichkeiten habe ich, wo geht's lang. Und mündige Athleten, ja, die müssen halt von ihren Vereinen maximal unterstützt werden. Und eben nicht durch vernichtende Kritik, sondern eben auch durch konstruktive Kritik. Immer konstruktiv. Also immer sagen, so, wir machen jetzt mal was anderes und dann gucken wir doch mal, wo die Reise hingeht.
Was hast du denn dann gesehen am Rudertag? Wurden da auch Strippen gezogen?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, es war mein erster Rudertag. Ich habe ein paar alte Gesichter wieder gesehen, mit denen ich über alte Zeiten geredet habe. Aber das jetzt, ich sag mal, in Hinterzimmern verschwunden wurde.
Hast du nicht gesehen?
Es gab dann auch noch einen... Es gab ja dort auch ein Treffen des Beirates Leistungssport. Was da besprochen ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt berufenere Stimmen, die sich in den Interna auch dieses Verbandes besser auskennen und die dir vielleicht auch besser beantworten können, was man jetzt machen sollte. Ja.
Miteinander reden.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Zappel.
Ja. Ja, ich weiß schon, warum ich keine Verbandsarbeit mache, weil das würde mich wahnsinnig machen, da gegen Windmühlen zu kämpfen. Aber der Herr Jurist, der heute unser Gast ist, der macht es ja gerne. Und ich finde ja gut, dass er da dass du Interesse hattest, da hinzugehen und dir das mal anzugucken und auch.
Gehst du zum nächsten auch wieder hin, Christoph?
Es hängt davon ab, ob der kleine winzige Ruderverein, der Unbeugsame in den brandenburgischen Wäldern, da mich wieder delegiert oder vielleicht selber hingehen will, ja.
Aber bist du auf den Geschmack gekommen? Also wäre das jetzt so eine, wenn du sagst, das ist irgendwie dann doch interessant für dich gewesen? Oder würdest du sagen, okay, einmal ist gut so, jetzt habe ich das auch mal gesehen, ist halt wie bei irgendeinem Bundesparteitag von der Partei mal gewesen zu sein und dann ist gut?
Also ich würde mir selber jede Eignung, sei es zum Rudertrainer, sei es zum Verbandspolitiker, die würde ich mir sofort absprechen. Ja. Aber ich sehe halt, was in den Vereinen teilweise abgeht. Und ohne Eigeninteresse engagiert man sich ja bekanntlich selten. Und ich sehe halt, dass in dem Verein von meiner Tochter, bei der Organisation des Leistungssportes, ich meine, die haben über 100 Jugendliche, die da betreut und versorgt werden sollen. Das ist ein Aufwand, der ist schon gigantisch, ja, aber ich merke halt, wenn man sich da jetzt nicht einbringt, dann Mahatma nicht. Ja. Mahatma einen guten Trainer und dann läuft's. Mahatma keinen und auch keinen im Vorstand, der den Laden schmeißt. Und ich meine, es gibt riesen Rudervereine, die da passiert nichts leistungssportlich und es gibt winzige Vereine, eine Bretterbude am Kanal. Die fahren immer vorne, ja, weil einfach die richtigen Leute da sind. Und muss man gucken, hat man den richtigen Trainer? Hat der Trainer Ahnung? Wo hat er das gelernt? Wo kommt er her? Ja, ist weniger nicht eventuell mehr? Ja, also das sind alles Sachen, dafür habe ich mich jetzt, wie gesagt, ich beobachte, was meine Tochter macht. Problem zu Hause ist, dass wir uns jetzt die ganze Zeit nur noch über Rudern unterhalten, seit die da eingestiegen ist. Und ich beobachte das. Ja.
Nur ein anderes verwandtes Thema, das würde mich auch nochmal interessieren, ob das jetzt auch bei dem Rudertag besprochen wurde, weil unter der Woche gab es ja bei rudern.de auch noch so eine Ankündigung zu den Nominierungskriterien fürs nächste Jahr und glaube ich auch bis zu den Olympischen Spielen. Und da fielen mir wieder zwei Sachen auf. Sache 1, und da hatten wir damals mit der Marie schon mal drüber gesprochen, irgendwie Kommunikation beim DRV ist irgendwie immer noch nicht Top-Priorität. Denn da standen dann die Nominierungskriterien und danach ging dann der ganze Bericht eigentlich nur wieder über die Skuller-Gruppe, wo ich so als Kommunikationsexperte dachte, warum steht das jetzt auch hier? Ja, in so einem Bericht. Ich denke, Nominierungskriterien sind ja eine relativ objektive Geschichte. Warum muss ich da nochmal darüber sprechen, wie es in der Herren-Skull-Gruppe gerade läuft? Wurde das auch thematisiert auf dem Rudertag? Also sowohl Kommunikation als auch Nominierungskriterien oder war das auch ein sogenanntes Non-Topic?
Ja, es war natürlich Topic, allein deshalb schon, weil Uwe Graf und Ralf Korge das Wort ergriffen haben. Aber letzten Endes, also sowohl was die hochheiligen Versicherungen betraf, jetzt gar nicht mal so der Verbandsspitze, ich glaube, dem Moritz Petri tut man Unrecht, wenn man ihn jetzt damit in Verbindung bringt, ja. Ist, glaube ich, nicht seine Aufgabe, das zu kommunizieren, aber natürlich speziell Richtung Sportdirektor und Bundestrainerin, leitende Bundestrainerin. Der Vorwurf stand eindeutig und lautstark im Raum, dass die Kommunikation in dieser ganzen Richtung, dass das katastrophal war. Ja? Und sicherlich kann man geloben, dass es sich alles bessert, aber das wollen wir ja erstmal sehen. Ja? Ich sehe in dieser ganzen Thematik, sehe ich keinerlei Weichenstellung. Wie gesagt, wir haben eine neue Satzung verabschiedet und ich würde sagen, es gab dann noch ein paar Wortmeldungen im Rahmen der Aussprache zu den Berichten von Vorstand und Sportdirektor. Das war's.
Also zu diesem absolut professionalisierten, wie heißt es, dann heißt es auch Vorstand dann in der Zukunft, da gehört also niemand dazu, der dann auch ein hochprofessioneller Pressesprecher ist.
Das bleibt abzuwarten. Also, weil
die Position,
das Amt habe ich nicht gesehen.
Da, stehen dann die Ämter alle schon fest oder nicht? In diesem neuen hochprofessionellen Vorstand, Gremium oder wie auch immer das heißt.
Du, das okay. Weiß ich nicht. Also, ich habe auch den Satzungsentwurf, ich weiß nicht, ob du den Satzungsentwurf vor der Nase hast. Ich habe das jetzt nicht hier alles rumliegen. Ich dachte, wir erzählen heute ein paar Rudergeschichten und fangen jetzt hier nicht mit einer Wort-für-Wort-Analyse von einem Gesetzestext an, ja, von einem Grundgesetzestext.
Nein, ich glaube, da steht noch nichts weiter fest, aber es ging erstmal nur darum, die Weichenstellung zu machen, dass sie dem DOSB denn melden können, wir haben das jetzt umgesetzt, was ihr von uns gefordert habt und haben die Mitglieder abgesegnet und darum ging es eigentlich. Und das war so die Sache, die sie da klären wollten. Ja, aber wie gesagt, mit der Öffentlichkeitsarbeit, ja, diese Nominierungskriterien, die sie veröffentlicht haben, sind ja auch erstmal nur eine grobe Ankündigung. Und da stand ja auch drin, dass sie im Sinne der Transparenz das schon mal ein bisschen eher
Aber das war ja auch super. Das war ja auch super. Nur warum kommt dann danach nochmal die zweite Hälfte des Berichtes über eigentlich was ganz anderes?
Naja, weil man wahrscheinlich nicht so viele Meldungen auf einmal
da muss. Bitte, das ist eine Internetseite. Meine Bitte.
Die wird aber auch nur von jemandem ehrenamtlich betreut. Das ist halt das Problem, was halt häufig irgendwo ist, dass viele Sachen eben im Ehrenamt oder nebenberuflich gemacht werden. Und
da öffne ich ein zweites Word-Dokument, da mache ich Copy, Cut, Paste und habe dann einen Text über Nominierungskriterien und habe noch einen zweiten Text über Männergruppe Skull. Aber gut, ich bin zu pingelig wahrscheinlich.
Ja, das ja, auch.
Das definitiv. Also Christoph, wir fassen zusammen. Außerordentlicher Rudertag. Interessant, mal mitgemacht zu haben. Der Leistungssport und der DRV werden sich weiter professionalisieren. Dafür wurden die Weichen gestellt. An der Misere aus dem Jahr 2022 und all dem, was sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, hat dieser Rudertag aber nichts verändert.
Würde ich nicht sagen, nein. Also Professionalisierung auch im Sinne von dem, was man zum Beispiel neulich nachlesen konnte in diesem Interview mit Peter Keen von UK Sports, ja, wie die sich professionalisiert haben, um für die Spiele 2012 fit zu werden. Also eine derartige Professionalisierung, ich glaube, die ist in weiter Ferne. Ja. Und auch eine Professionalisierung im Hinblick auf die Frage, wo geht eigentlich die Reise des Leistungssports hin? Ja? Welche Idee hat denn überhaupt das Innenministerium oder der DOSB mit ihrer Leistungssportförderung? Fördern wir jetzt hier Medaillen, ja, um als Nation in der Nationenwertung irgendwo, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine Nationenwertung erst seit den Spielen 36. Ja? Vorher war das, ich sag mal salopp, scheißegal, welche Nation wie viele Medaillen gewonnen hat. Also dass man, ich sag mal, als fast nationalistisches Aushängeschild jetzt Medaillen und eine Position im Medaillenspiegel hat. Ja? Das ist was mir eigentlich vom Wesen des Sports, mit dem Wesen des Sports hat das nichts zu tun. Und wer auf sowas Wert legt, der hat das Wesen des Sports überhaupt leider gar nicht verstanden. Ja? Und wenn ich jetzt hier Medaillen fördere und dann mal dieses Interview mit Peter Keen lese, wo es eben darum geht, dass nicht Medaillen gefördert werden, sondern dass Persönlichkeiten gefördert werden, bei denen man davon ausgeht, dass die ja vielleicht irgendwann mal die Lücke zur Weltspitze schließen können. Ja? Dann ist es, und sich dann als nächstes fragt, was braucht so jemand, um das so zu machen, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, da wird dann analysiert, okay, der braucht erstmal jedes Jahr 70.000 Pfund, um über die Runden zu kommen. Okay, hier hast du 70.000 Pfund. Ja, und dann wird mal geguckt, im Vorfeld schon, ist diese Lücke überhaupt legal zu schließen. Ja? Die haben ja zum Beispiel keine Gewichtheber gefördert, weil beim Gewichtheben kann man sich, glaube ich, denken, warum man da mit legalen Mitteln nicht in die Medaillenränge kommt und so weiter und so weiter. Ja? Und solche Gedanken, die muss man sich halt, das muss man sich halt fragen. Und ich frage mich auch, wie der Deutsche Ruderverband mit dem DOSB, ich hoffe, dass das tut, aber wie der Verband mit dem DOSB kommuniziert über diese Fragen. Wie wird eigentlich die Förderung des Rudersports in Deutschland maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Athleten, der Medaillenpotenzial hat? Ja? Wir reden ja jetzt hier im Rahmen dieser Satzungsreform um etwas, was wohl wegen Potters nötig ist. Aber ich meine, die beste Strukturreform ändert nichts daran, dass wir Trainerpersönlichkeiten brauchen, die wir bezahlen müssen und vor allen Dingen auch Athletenpersönlichkeiten, die wir formen müssen, wo wir ein Konzept brauchen, wie diese Persönlichkeiten schon, ich sag mal, in den Vereinen so ein bisschen vorgeformt werden. Stichwort viel spielerischer Umgang im Junioren- und Kinderalter. Und eben dann, wie viel Autonomie können wir in einem Korsett der Fördervorgaben von DOSB den Ruderern überhaupt noch geben? Ich meine, wenn die alle in Ratzeburg antanzen müssen, wo der ganze Laden noch im Bau ist, das war auch ein Thema auf dem Rudertag übrigens, ja, also klar ist die Zentralisierung ein Thema, aber ich meine, ich will dahin gehen, wo ich am schnellsten werde. Ja? Und ob ich jetzt hier, was weiß ich, im Berliner Ruderclub trainiere oder auf dem Hohenzollernkanal in Tegel in Berlin oder in München auf der Strecke oder in Frankfurt auf dem Main, wenn ich mich da in meinem Revier wohlfühle, hat auch Holtmeier gesagt. Ja? Holtmeier hat gesagt, klar muss man 7.000 Kilometer im Jahr ballern, wenn man in die Weltspitze will. Aber wo man die ganze Vorbereitung im Kleinboot macht, das ist doch bitte schön jedem selber überlassen. Und es ist auch jedem selber zu überlassen. Kann ich die Leute irgendwo hinordern, damit die dann da im Einer gurken? Ja? Sondern die Leute kommen von ganz alleine, um sich zu den Maßnahmen zusammenzufinden, von denen sie glauben, dass die ein Großboot schnell machen. Ja? Und da brauchst du eine Persönlichkeit, die das sicherstellen kann. Und dann wird das auch passieren. Da bin ich mir sicher und bin ich auch zuversichtlich. Ja? Ich meine, bei dem Riesenpotenzial, was wir in diesem Riesenland haben, ich glaube, das ist mit ein paar Strippen, die man zieht, da lässt sich einiges bewegen.
Ja. Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Und ich kann sagen, dass der DOSB seine Leistungssportreform nochmal reformieren will. Die Meldung kam die Woche. Die arbeiten also auch weiter daran. Mal gucken, wo das dann wieder hingeht. Die Hoffnung ist, dass Potters damit ein wenig abgelöst wird, aber das wird sich alles in der nächsten Zeit erst zeigen.
Dann bedanke ich mich bei dir, Christoph. War ein spannendes Thema, natürlich, ja. So wie immer bei Juristen, natürlich ein bisschen trocken irgendwie die ganze Sache, aber gut, ja. Bist du gewöhnt. Mit einem schönen Schlusswort und auch ganz deutlich, dass diese Diskussion jedenfalls, wo der Quo war des Leistungssport im DRV, dass die noch lange nicht vorbei ist. Aber Persönlichkeiten, Typen, Mensch, das erinnert mich fast an die Diskussion, die irgendwie die deutsche Fußballnationalmannschaft mal vor einiger Zeit hatte. Wir brauchen mehr Typen.
Mentalität.
Ja, vielleicht ist das auch was für den Leistungssport im Deutschen Ruderverband.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ohne Typen läuft nichts. Und wenn man die mal nicht hat, ich meine, das ist ja auch nicht so schlimm, dann haben die eben die anderen Nationen. Ja? Ich meine, nach der Wende sind alle ausgeschwärmt. Fast ja im Sinne von Karl Adam, der sämtliche Erkenntnisse immer mit allen geteilt hat, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Weil dann wird der Sport ja erst spannend. Ja? Ich meine, wenn ich meine Erkenntnisse für mich behalte und vorne wegballere, dann wird es, glaube ich, ziemlich langweilig.
Ja. Also, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer, vor allem der Zappel freut sich wie immer auf Zuschriften, auf Wünsche, auf Bemerkungen und allem Möglichen, die er dann wirklich leidenschaftlich auch beantworten wird mit als große Persönlichkeit.
Ich habe mich stets bemüht. Also, ja. Aber
einen habe ich noch.
In diesen sozialen Medien bin ich über was gestoßen. Da bin ich nicht zu aufgefordert worden, das mache ich freiwillig. Der Akademische Ruderverein Leipzig, der sucht Ruderer, um fürs nächste Jahr einen Ruder-Bundesliga-Achter wieder aufzubauen und wieder zu fahren. Also wer im Raum Leipzig unterwegs ist, also Halle ist auch nicht so weit weg, also Halle, Leipzig, die ganze Gegend und rudern kann, Lust am Rudern hat, Ruder-Bundesliga fahren will, melde sich doch einfach beim Akademischen Ruderverein Leipzig. Die freuen sich garantiert, wenn da einer vor der Tür steht und kann dann im nächsten Jahr Ruder-Bundesliga fahren, wenn er möchte. Das war es jetzt von mir, das, was ich unbedingt loswerden wollte.
Super. Dann vielen Dank. Das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal.